Das Geräusch, das Sie jetzt eben gehört haben, war ein Schlagbohrer oder ein Bohrhammer und den verwenden wir sehr oft. Das ist ein treuer Begleiter auf unseren Geländeeinsätzen. Wir müssen in sehr vielen Fällen Messgeräte wirklich in den Fels einbohren, beziehungsweise müssen wir den Fels gefügig machen. Also der muss geklettet werden, der muss entfernt werden, um ein Gerät zu installieren. Und da brauchen wir unsere brave Hilti. Die ist da also ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Außendienste.
Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Upper Science Podcasts Nerds mit Auftrag. Mein Name ist Sonja Harter und diesmal spreche ich mit dem Geomorphologen Ingo Hartmeier, der in Salzburg das außeruniversitäre Forschungsinstitut GeoResearch leitet. Im Podcastgespräch erzählt er von seinem neuen Projekt Hydrosat zur Überwachung von Grundwasserstandsveränderungen aus dem Weltall, die Auswirkungen des Klimawandels im Hochgebirge und seinen gescheiterten Kindheitstraum, Profifußballer zu werden. Viel Spaß mit der neuen Folge von Nerds mit Auftrag.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Wir haben uns ja vor einem Jahr in den Hohen Tauern kennengelernt, wo Sie einigen Journalisten anhand einer Hangrutschung die Auswirkungen des Klimawandels im Hochgebirge nähergebracht haben. Mit Ihrer Firma GeoResearch entwickeln Sie Grundlagen einer erfolgreichen Klimawandelanpassung, wie es so schön heißt. Was bedeutet das genau?
Ja, das bedeutet zuerst einmal, dass wir verstehen wollen, was sich eigentlich verändert. Wir leben ja in einer ganz außergewöhnlichen Phase. Wir alle merken und mittlerweile wissen, wird es sehr rasch wärmer. Und die Auswirkungen dieser Erwärmung, die müssen wir zuerst einmal identifizieren und quantifizieren. Das heißt, wir müssen über längere Zeiträume messen, was sich denn verändert. Weil diese langfristigen Messungen sind dann die Grundlage, auf deren Basis wir dann fundierte, solide, nachhaltige Entscheidungen treffen können. Das heißt, Langzeitmessungen, um den Klimawandel kennenzulernen, um die Folgen charakterisieren zu können und dann sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Das ist so im Prinzip im Kern das, was wir bei der GeoResearch tun. Und da sind wir sowohl im angewandten Forschungsbereich als auch im Grundlagenforschungsbereich unterwegs.
Sie haben auch ein Projekt, das nennt sich Hydrosat, in dem Sie, soweit ich das verstehe, mit Hilfe von Satellitenbildern die Grundwasserschwankungen analysieren. Wie genau funktioniert das? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, das ist ein relativ neues Projekt, wo wir mit Satellitendaten arbeiten, und zwar mit Radarsatellitendaten. Der Fachbegriff ist satellitenbasierte Radarinterferometrie. Kurz wird es auch als INSAR bezeichnet. Ist eine Methode, die jetzt gar nicht so neu ist. Gibt es schon seit rund 30 Jahren. Aber aufgrund von Fortschritten in der Leistungsfähigkeit der Computer, aber auch von Fortschritten in den statistischen Auswertealgorithmen, hat man diese Methode so weit verfeinert, dass es unter gewissen Grundvoraussetzungen möglich ist, Oberflächenveränderungen von wenigen Millimetern zu identifizieren und das aus dem Weltall. Also da muss man jetzt nicht irgendwo hingehen und sein Messgerät aufstellen, sondern da muss man unter Anführungszeichen nur die Satellitendaten herunterladen, die alle 6 Tage neu zur Verfügung gestellt werden. Also die Gebiete, die wir uns anschauen, werden alle 6 Tage von diesen Satelliten überflogen. Und so können wir dann alle 6 Tage minimalste Geländeveränderungen im Prinzip diagnostizieren. Wie läuft das Ganze jetzt in dem konkreten Projekt? Das schaut so aus, dass wir uns gewisse Grundwasserkörper im Bundesland Salzburg anschauen, also bestimmte Flächen vorselektiert haben. Und wir schauen uns an, ob Grundwasserentnahmen beziehungsweise auch gegenteilige, also sozusagen Rückflüsse in das Grundwassersystem, einen Einfluss auf das Gelände haben. Sprich, wenn jetzt irgendwo Grundwasser entnommen wird, könnte das theoretisch zu einer Absenkung der Oberfläche führen. Da gibt es weltweit ganz prominente Beispiele. Mexiko-Stadt zum Beispiel, wo die Grundwasserentnahme zu einer Absenkung der Oberfläche von mehreren Metern geführt hat. Sowas ist vergleichsweise leicht zu detektieren. Aber die ganz geringfügigen Veränderungen im Millimeter- und Zentimeterbereich, die sind äußerst schwer messbar. Und das versuchen wir in diesem Projekt zu machen. Das ist so bisschen was wie ein Proof of Concept, also eine Umsetzbarkeitsüberprüfung, ist es möglich, mit diesen Satellitendaten großflächig ganz geringfügige Geländeveränderungen, die auf Grundwasserentnahme zurückzuführen sind, festzustellen. Und der Hintergrund hat mit dem Klimawandel zu tun. Also es gibt Studien, eine relativ aktuelle Studie vom Landwirtschaftsministerium, die zeigt, dass in den nächsten 30 Jahren die verfügbaren Grundwasserressourcen um knapp ein Viertel zurückgehen könnten. Gleichzeitig könnte sich die Grundwasserentnahme bis zu 15% erhöhen durch Bevölkerungswachstum, durch Bewässerungsspitzen in der Landwirtschaft. Und das könnte einfach in der Zukunft zu Nutzungskonflikten beziehungsweise einfach zu Veränderungen des Grundwasserkörpers führen. Deswegen ist die Untersuchung der Grundwasserverfügbarkeit ein zentrales Thema und ein wichtiger Baustein in einer erfolgreichen Klimawandelanpassung. Und darum geht es in diesem Projekt Hydrosar. In weiterer Folge geht es noch um diese Satellitenmessungen auf der behördlichen Ebene besser zu verankern. Also gerade die Behörden haben in der Schlichtung von Konflikten in wasserrechtlichen Fragen eine sehr wichtige Rolle. Und deswegen ist es wichtig, dass diese öffentlichen Einrichtungen mit diesen modernen Satellitendaten umgehen können. Und in dem Projekt geht es darum, dass auf der behördlichen Ebene oder diese Bearbeitung und Auswertung der Satellitendaten auf der behördlichen Ebene zu operationalisieren.
Aber das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass sich in einem Jahr die Oberfläche um so und so viel Millimeter oder Zentimeter gesenkt hat, was heißt das dann in weiterer Folge und was muss man dann machen, zum Beispiel als Gemeinde?
Genau, das muss einmal grundsätzlich gar nichts mit Grundwasser zu tun haben. Also wir überprüfen das dann mit Grundwasserpegelmessstellen. Also es gibt über das Bundesland Salzburg oder über ganz Österreich verteilt sehr viele Grundwasserpegelmessstellen, denen der Grundwasserspiegel einfach abgelesen werden kann. Dann schauen wir mal, wie passt das mit den Satellitendaten zusammen. Sprich, gibt's da eine Korrelation? Und ja, wenn's dann dazu zu verstärkten Entnahmen kommt und zu einer Absenkung, dann ist das zum Beispiel für Beweissicherungen ganz wichtig. Also wenn es irgendwo zu Setzungsrissen an Gebäuden kommt, ist dann oft die Frage, ja, wer ist da schuld? Wer zahlt dafür? Wer hat dafür aufzukommen? Beziehungsweise sind wir ja da in einem Versuch, ja, versuchen wir ja, Veränderungen möglichst früh festzustellen. Also eine Setzung von einem Millimeter oder von wenigen Millimetern hat in der Regel keine dramatischen Auswirkungen. Aber wenn ich sie in einem frühen Stadium schon erkenne, kann ich schon sehr rasch Anpassungsmaßnahmen treffen und vielleicht die Entnahme reduzieren oder einfach ja organisatorische Maßnahmen treffen, Vermeidungsmaßnahmen treffen, damit das in Zukunft eben sich nicht noch weiter verändert. Also ganz ähnlich wie während der Corona-Pandemie ist es einfach sehr wichtig, Entwicklungen in einem ganz frühen Stadium zu erkennen. Und je früher ich da dran bin, desto sicherer beziehungsweise desto kostengünstiger ist dann die Zukunft und sind die Gegenmaßnahmen, die man ergreifen kann.
Das Feld der Auftraggeber von GeoResearch ist breit gefächert. Einerseits agiert GeoResearch ähnlich wie eine Universität und bewirbt sich bei großen nationalen Fördergebern wie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften oder dem FWF. Darüber hinaus tritt das Institut zum Beispiel an Seilbahnunternehmen oder Tourismusbetriebe heran. Zudem kooperieren sie eng mit Behörden. Dabei ist es besonders wichtig, Projekte über einen möglichst langen Zeitraum durchzuführen. Aber wie lang ist ideal?
Je länger, desto besser. Es ist grundsätzlich so, dass die meisten klassischen Forschungsprojekte, wie sie an Unis laufen, in der Regel oder sehr oft auf 3 Jahre beschränkt sind. Das ist dann oft so, dass man im ersten Jahr sich erst einmal ein Messdesign, ein Messkonzept überlegt, im zweiten Jahr dann die Messungen durchführt und im dritten Jahr dann eigentlich die Ergebnisse präsentieren bzw. publizieren muss. Also das sind dann Zeiträume, die eigentlich zu kurz sind, um die Klimawandelfolgen auf eine vernünftige Art und Weise zu charakterisieren. Weil wir müssen uns da in Erinnerung rufen, dass die Folgen des Klimawandels sehr oft mit großer Verzögerung auftreten, stark gedämpft, phasenverschoben sind, dass sie auch zum Teil einfach nonlinear sind, also dass sie anfangs eigentlich kaum wahrnehmbar, kaum messbar sind und dann erst ab einer so einer gewissen Länge der Zeitreihe wirklich vernünftig quantifiziert werden können. Das heißt, wir versuchen unsere Projekte im Prinzip so anzulegen, dass wir so Zeiträume von zumindest 5 Jahren haben, auf deren Basis wir entscheiden und bewerten können. Das ist also sehr wichtig. Gerade diese kurzen Zeiträume sind hochproblematisch dann in der Interpretation. Und man muss sich da einfach es ist einfach klar, dass die Entscheidungen, die auf Basis dieser Datenreihen getroffen werden, ja oft sehr schwerwiegend sind. Also da geht es um die Sicherheit von Infrastrukturen, da geht es um die Frage, ob man in eine Infrastruktur oder in eine Region viel Geld investiert oder nicht. Und da braucht es natürlich eine solide Zahlenbasis.
Ich habe Sie ja kennengelernt im Gelände herumkletternd und uns Beispiele zeigend, was so eine Hangrutschung einerseits, welche Auswirkungen die haben kann, aber auch Erklärungen, wie es dazu gekommen ist. Wie kann man sich so einen typischen Tag von Ihnen vorstellen? Sind Sie wirklich viel im Gelände und arbeiten vor Ort oder wie schaut das aus?
Ja, das ist sehr stark von der Jahreszeit abhängig. Also in der Sommersaison, die bei uns so im Juli beginnt, also wenn in den hochalpinen Regionen der Schnee verschwindet, beginnt im Prinzip unsere Geländesaison. Das ist so auf 2500, 3000 Meter, also in den Regionen, in denen wir unterwegs sind, im Normalfall so ab Juli. Da ist es dann wirklich so, dass wir sehr viel im Gelände sind. Also wir sind da an sich dann jede Woche in unseren Untersuchungsgebieten unterwegs. Die sind zum größten Teil im Pinzgau. Das heißt, ja, eine bis zwei Stunden Autofahrt südlich von Salzburg. Und das ist dann so, je nach Untersuchungsgebiet sind dort Wartungsarbeiten, Installationsarbeiten zu machen, Begehungsarbeiten. Also da haben wir sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Methoden, die wir anwenden. Das sind einerseits wirklich geotechnische Messungen im Fels, wo es darum geht, Temperatursensoren einzubohren oder Kluftweiten Veränderungen zu messen. Wir machen aber auch sehr viel im Bereich Fernerkundung, wo wir jetzt mit Drohnen versuchen, zum Beispiel die Gletscherveränderung zu messen beziehungsweise Hangrutschungen zu quantifizieren, zu schauen, wie viel Material hat sich verlagert, gibt es eine Beschleunigung, gibt es irgendwelche kritischen Veränderungen. Und so gesehen ist das eine sehr, sehr spannende, abwechslungsreiche Arbeit, weil im Sommer sehr viel Geländearbeit damit verbunden ist. Im Winter beziehungsweise in der kalten Jahreszeit beschränken sich die Außendienste eigentlich auf ein Minimum. Also das sind dann eigentlich nur so akute Einsätze, wenn irgendwo ein Ausfall ist, wenn ein Gerät beschädigt wird, dann versuchen wir das auch im Winter zu wechseln, sofern das erreichbar ist. Aber ansonsten steht in der kalten Jahreszeit eigentlich die Auswertearbeiten, die Analysen, natürlich das Publizieren, also das Aufbereiten der Inhalte für Fachzeitschriften, aber auch für immer mehr für die mediale Kommunikation im Mittelpunkt. Also es ist so, dass wir jetzt schon in den letzten 5 Jahren merken, dass die Anfragen aus der Medienwelt deutlich zunehmen. Und das ist durchaus, also wir haben uns, wenn ich mich so erinnere an die letzten 5 Jahre, wir haben uns am Anfang sehr, sehr gefreut über jede einzelne Medienanfrage. Es war irgendwie eine große Wertschätzung, die wir da empfunden haben. Mittlerweile selektieren wir eigentlich schon sehr sorgfältig, welche Medienanfragen wir annehmen und welche nicht, weil es doch mit einem entsprechenden Aufwand verbunden ist. Es ist immer damit verbunden, ins Gelände zu fahren. Die Medienleute wollen natürlich spektakuläre Aufnahmen haben. Die wollen uns dann im Steilgelände arbeiten sehen. Die wollen irgendwie das Gefahrenmoment aufnehmen. Das haben wir oft genug gemacht so. Machen wir auch weiterhin, aber aufgrund des großen Aufwands ist es so, dass wir da mittlerweile schon nicht mehr alles wahrnehmen, was so auf uns zukommt. Und gerade jetzt so im Nachgang von so großen Bergstürzen, wie es jetzt am Fluchthorn kürzlich passiert ist, da kriegen wir schon sehr viele Anfragen. Ja, das ist jetzt in dem Fall natürlich auch die Existenz eines Videos dieses Bergsturzes hat natürlich hat große mediale Aufmerksamkeit erregt. Das war ein Brandbeschleuniger für die ganze Berichterstattung. Es ist ja auch was äußerst Spannendes und Spektakuläres. Und wenn da niemand zu Schaden gekommen ist, ist es ja also wirklich ein Ereignis, über das man ja irgendwie dann auch mit gutem Gewissen berichten kann. Und ja, auf jeden Fall im Nachgang solcher Ereignisse kriegen wir eigentlich immer eine Handvoll Anfragen, die wir natürlich dann nicht alle prozessieren oder nicht alle so wahrnehmen können. Genau.
Können Sie kurz zusammenfassen, für alle, die sich nicht vorstellen können, wie wird der Klimawandel im Hochgebirge sichtbar?
Ja, also das Beispiel Nummer eins, das da zu nennen ist, ist natürlich das Rückschmelzen der Gletscher, das wirklich dramatische Ausmaße annimmt. Also wir haben jetzt allein in den letzten Jahr, 2022, eine Rekordschmelze erlebt. Es ist so, dass wir selbst bei der GeoResearch 2 kleinere Gletscher in Salzburg eigentlich ja seit mehr als 5 Jahren schon beobachten. Das ist das Schmiedinger Käse am Kitzsteinhorn und das Stubacher Sonnblickkäse im hinteren Stubachtal. Und dort haben wir also im letzten Jahr gesehen, was sich da, also es ist immer auch für uns wieder überraschend, was sich da innerhalb eines Jahres verändern kann. Also da gehen ja 10-20% der Fläche eines Gletschers innerhalb eines Jahres verloren. Das sind schon sehr überraschende Zahlen. Und ja, da sieht man einfach, dass innerhalb weniger Jahre oder sogar ja, innerhalb einer Generation sich ganz große Änderungen ergeben. Und das hat Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Ja. Und ich glaube, das ist so, das spricht auch natürlich auch oft über den Faktor Wasser. Also das Schmelzwasser des Gletschers ist natürlich wichtig, aber das, was so wirklich prägend und für jeden und jede sichtbar ist, ist einfach dieser Verlust an landschaftlicher Diversität, der dem Gletscherrückgang einhergeht. Und ich glaube, das ist das, was auch viele Menschen an dem Gletscherrückgang so berührt. Es wird ja da oft von sterbenden Gletschern berichtet. Ein Gletscher an sich ist ja kein Lebewesen. Ja, es ist gefrorenes Wasser mit Schutt und ein bisschen organischem Material, aber es ist kein Lebewesen. Es kann dementsprechend natürlich auch nicht sterben, aber es ist etwas, was sich bewegt. Das ist etwas, was irgendwie eine erhabene Wirkung hat, was irgendwie unser Bild einer unberührten Hochgebirgslandschaft prägt. Und wenn das verschwindet, dann berührt das sehr, sehr viele Menschen. Also das merken wir auch grundsätzlich in der Kommunikation. Wenn wir über den Gletscherrückgang sprechen, dann sind da plötzlich alle ganz Ohr und sehr, sehr aufmerksam, ja, was bei anderen Themen jetzt nicht der Fall ist. Ja. Aber also offensichtlich ist natürlich der Gletscherrückgang.
Weniger offensichtlich seien Phänomene wie der Permafrostrückgang, die Verschiebung von Vegetationszonen, die Temperaturerhöhung, die zwar drastisch, aber weniger sichtbar sei, obwohl sie im hochalpinen Raum 2 bis 3-mal so hoch wie im globalen Mittel ist. All diese Phänomene haben eine signifikante Auswirkung auf Ökosysteme, Diversität und das Auftreten von Naturgefahren. Bei letzterem Punkt liegt die Kernexpertise von GeoResearch. Im Rahmen ihrer Arbeit sind sie aber auch immer wieder mit weniger dramatischen Auswirkungen konfrontiert, denn
nicht jeder Stein, der irgendwo runterfällt, hat mit dem Klimawandel zu tun. Nicht jeder Berg, der sich erwärmt, beginnt zu bröckeln. Also man muss das schon immer relativieren. Und ich denke, dafür sind wir als Wissenschaftler dann auch da, dass wir da im Prinzip ein wirklich fundiertes Gesamtbild der Situation wiedergeben können, auf das sich dann im Prinzip die Gesellschaft berufen kann.
Ich möchte ganz kurz noch auf Ihren Lebensweg zurückkommen. Wollten Sie schon als 8-Jähriger unbedingt Geomorphologe werden oder wie hat sich das entwickelt?
Nein, ich glaube, in dem Alter wollte ich noch bei Rapid spielen und war eher der Traum, mal Fußballprofi zu sein und im Hanebystadion spielen zu können, größer. Da habe ich davon noch nichts gewusst. Nein, ich habe sehr früh, also ich bin in Wien aufgewachsen, habe trotzdem sehr früh ein unglaublich großes Interesse am Hochgebirge gehabt. Das hat mich, warum auch immer, schon sehr früh fasziniert. Ich habe auch ein sehr großes Interesse an räumlichen Veränderungen gehabt in der Landschaft. Und da war es dann naheliegend, irgendwas Geowissenschaftliches zu studieren. Und ich habe mich dann nach der Matura für ein Geographiestudium entschieden. Das würde ich wahrscheinlich unter den jetzigen Voraussetzungen nicht mehr machen, um ehrlich zu sein. Also ich habe 2001 maturiert und das Angebot an den Unis hat sich ja seitdem unglaubliche Art und Weise eigentlich vervielfältigt. Also wenn ich jetzt daran denke, was es alles an der Universität für Bodenkultur für neue Studienrichtungen gibt. Also da hat sich sehr viel attraktiviert. Und ich würde jetzt wahrscheinlich irgendwas, irgendein modern klingendes englischsprachiges Studium wählen und nicht mehr dieses altbackene oder altbacken anmutende Geografiestudium wählen. Bin damit aber sehr gut gefahren. Also ich bin sehr glücklich. Ich kann, arbeite in einem sehr, sehr spannenden Feld. Ich finde die so bedrückend und so beklemmend die Klimawandelfolgen gerade auf globaler Ebene sind. So spannend ist es aus geomorphologischer Sicht, diese unglaublich raschen raumzeitlichen Veränderungen miterleben zu können. Also es gibt ja kaum einen Raum, der morphodynamisch so aktiv ist wie das Hochgebirge. Und das ist natürlich schon eine äußerst spannende und äußerst reizvolle Aufgabe, das Tag für Tag untersuchen zu können. Und denke, ganz entscheidend für unseren Erfolg und für unsere Projekte ist einfach die Kontinuität. Also es ist ganz wichtig, dass wir langfristig denkende und uns langfristig unterstützende Partner haben, die das Ganze mittragen. Sonst wäre das in dieser Form nicht möglich und sonst könnten wir auch die Klimawandelfolgen in der Form nicht untersuchen. Ja.
Gibt es in Ihrer Karriere einen Moment, der Sie ganz besonders geprägt hat?
Also es ist so, dass diverse, ich sage jetzt einfach Einzelpersonen, eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Leute über ihre Karriere reden und dann darüber sprechen, wie toll sie alles geplant haben und dass eigentlich alles, was sie getan haben, so ein Resultat ihrer harten, unerbittlichen, kontinuierlichen Arbeit ist. Bei mir ist es nicht so. Es ist nicht nur auf meine harte Arbeit zurückzuführen, dass ich jetzt das machen darf, da machen kann, was ich tue, sondern das ist ganz stark von einzelnen Personen gesteuert, die ich kennengelernt habe. Ich habe 2004 an der Universität Wien als damals noch junger Geographiestudent einen damals noch wesentlich jüngeren externen Lektor aus Deutschland kennengelernt, der mich sehr, sehr unterstützt hat, der mein Diplomarbeitsthema ausgewählt hat, der mich im Prinzip nachher nach Salzburg geholt hat und dort meine Doktorarbeit sehr signifikant unterstützt hat. Ich habe dann in Salzburg meinen mittlerweile Geschäftsführerpartner, den Markus Keuschnick, kennengelernt, ohne den der Aufbau der Gear Research in dieser Form nie und nimmer möglich gewesen wäre. Also ohne diese Personen, die man eigentlich völlig zufällig kennenlernt, ist kein Erfolg und kein Weiterkommen möglich. Und ich denke, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Und davon abgesehen, muss man natürlich dranbleiben und auch mal, wenn's nicht so gut läuft und das tut's leider schon hin und wieder, einfach positiv bleiben und sich einfach nicht ablenken lassen. Und dann klappt das alles und dann kommt alles zu einem guten Ende. Meistens.
Zu bedenken gibt Ingo Hartmeier, dass die außeruniversitäre Forschung in Österreich, zumindest im geowissenschaftlichen Bereich bzw. in der Klimawandeladaption, noch immer etwas Ausgefallenes ist.
Das Überleben in diesem Bereich ist nicht einfach. Also wir finanzieren uns jetzt im Gegensatz zu einer Universität ausschließlich über Drittmittelprojekte. Also wir finanzieren uns zu 100% über unsere Forschungsprojekte. Wir haben keine Basis- oder Sockelfinanzierung über eine öffentliche Einrichtung. Wir sind jetzt nicht über ein Ministerium oder das Land Salzburg basisfinanziert. Das heißt, dementsprechend erleben wir natürlich von Jahr zu Jahr mal stärkeres, mal schwächeres Auf und Ab. Und das ist ein Jahr für Jahr eine große Herausforderung. Also da wirklich von Einzelprojekten zur Gänze abhängig zu sein, ist einfach ein stellt ein sehr forderndes Umfeld dar. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass sich das in Zukunft verbessert, weil ich glaube, dass wir in einem Bereich sind, der eine Daseinsberechtigung hat, die ja immer wichtiger wird, die auch auf der wirtschaftlichen Ebene immer gefragter ist. Und da würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass einfach die Finanzierung unserer Arbeiten einfacher wird und dass wir einfach in Zukunft bessere Planbarkeit haben können.
Ja, in diesem Sinne endet dieser Podcast gewissermaßen mit einem Appell, in diesem wichtigen Bereich der Klimawandelforschung auch außerhalb der Universitäten einen stärkeren Fokus zu setzen. Ich habe jetzt gelernt, dass die Forschung in diesem Bereich von der Arbeit in der Natur bis hin zum Gebrauch von Satellitendaten reicht. Und wenn ich das nächste Mal das doch markerschütternde Geräusch eines Schlagbohrers höre, denke ich daran, dass zur selben Zeit vielleicht irgendwo im Hochgebirge Ingo Hartmeier und seine Kollegen auf einem Felsen hocken, um einen Sensor anzubringen. Vielen Dank, Ingo Hartmeier, für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag.